Ich möchte zum Anfang noch beten. Vater, mir muss danken, bist du da. Du bist da durch deinen Heiligen Geist. Und du hast gesagt, dass Jesus, wo du gegangen bist, hast du deinen Jüngern gesagt, ihr könnt jetzt nicht alles ertragen, was ich euch gerne würde sagen, aber der Heilige Geist wird euch alles erklären, was ihr jetzt noch nicht versteht. Und so bete ich heute Morgen, Heiliger Geist, komm. Erklär du mir, was dein Wort bedeutet. Erklär du uns, was dein Wort bedeutet. Und ich bete, dass du uns einfach zu einer tieferen Erkenntnis führst, wer du bist. Wer du bist, Jesus, was du da hast am Kreuz. Und auch wer wir sind in dir. Amen. Du hast dich vielleicht jetzt gefragt, was jetzt das soll. Wir sind in einer Reihe vom Markus-Evangelium. Heute wäre der zweite Teil. Und er liest Karin aus dem Alten Testament von zwei Propheten. Vielleicht bist du letzte Woche schon dabei gewesen, wo der Benni seinen Teil gemacht hat, der erste, wo Jesus in Jerusalem einzieht. Und dort hat er etwas mega Wichtiges gesagt. Der Markus in seinem Evangelium, also nicht nur er, aber auch er, bezieht sich immer wieder auf das Alte Testament und zitiert Sachen daraus. Darum, wenn wir das Neue Testament richtig verstehen wollen, müssen wir unbedingt auch immer wieder auf das Alte Testament zurückschauen. Und vielleicht auch du jetzt hier und denkst, hä? Altes Testament, Neues Testament, was soll das? Das ist das Alte Testament in der Bibel und das Neue. Uns passiert es heutzutage sehr schnell, dass wir die Betitelung Altes Neues Testament ein bisschen zu ernst nehmen. Altes Testament bedeutet nämlich nicht verlottert, unbrauchbar und veraltet und überholt, sondern es ist einfach der erste Teil, man könnte sagen das erste Testament und das zweite Testament. Jetzt, warum ist das so wichtig? Jesus, wo wir heute eine Geschichte von ihm anschauen, war ein Jude. Und wenn Jesus von der Schrift redet, von der Bibel, von irgendetwas, wenn er etwas zitiert, dann zitiert er aus seiner Bibel. Und das ist das Alte Testament, das ist die jüdische Bibel. Also wenn wir das Neue Testament richtig verstehen, dann sind wir zwungenermassen dazu angehalten, das Alte Testament auch zu kennen. Und darum haben wir heute in der Lesung zwei alttestamentliche Stellen gelesen, die dann später, wenn wir unseren Text anschauen, werden wichtig sein. Der zweite Punkt, der wichtig ist, gerade für unsere heutige Stelle, ist etwas ganz Typisches von Markus. Das sogenannte Sandwich. Darum heisst meine Predigt heute ein Sandwich nach Markus. Und zwar tut Markus etwa die Mal Geschichten, die bei den anderen Evangelien, die erzählen von Jesus, nacheinander sind, tut er eine von beiden halbieren, das Brot, und tut die andere Geschichte mit rein. Und das macht er aus gutem Grund. Solange er sagt, einerseits tut die äußere Geschichte, die gesplittet wird, die gibt ein bisschen Erkenntnis darüber, was hat die innere Geschichte zu bedeuten. Und die innere Geschichte wiederum gibt eine tiefere Erkenntnis darüber, was bedeutet die äußere Geschichte. Und jetzt diese zwei Sachen, das und das mit dem Alten Testament, sind mega wichtig für das, was wir heute werden zusammen anschauen. Weil sonst laufen wir Gefahr, unseren Bibeltext zu missinterpretieren, Zeug reinzulesen, das nicht dort steht und wo Jesus vielleicht auch gar nie gesagt hat. Aber lasst uns doch zum Anfang den Text lesen. Und ich fände es noch schön, als Gäste, als Ehrfurcht vor Gottes Wort, wenn wir doch zusammen aufstehen. Der Text wird eingeblendet. Du darfst deine Bibel selber führen. Es ist Markus 11, 12 bis 25. Wenn du sie nicht dabei hast, es wird eingeblendet in der Basisbibelübersetzung. Als sie Bethanien am nächsten Morgen verließen, bekam Jesus Hunger. Von Weitem sah er einen Feigenbaum, der schöne Blätter hatte. Da ging er hin, um vielleicht auch Früchte an ihm zu finden. Aber als er hinkam, fand er nichts als Blätter, denn es war nicht die Jahreszeit für Feigen. Da sagte Jesus zu dem Feigenbaum, »Nie mehr soll jemand eine Frucht von dir essen.« Und seine Jünger hörten es. Zurück in Jerusalem ging Jesus wieder in den Tempel. Dort fing er an, die Leute hinauszujagen, die im Tempel etwas verkauften oder kauften. Die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenverkäufer stieß er um. Er ließ nicht zu, dass jemand irgendetwas durch den Tempel trug. Und er lehrte die Leute, die dabei waren, und erklärte ihnen, steht nicht in der Heiligen Schrift, mein Haus soll als Gebetshaus für alle Völker bekannt sein? Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Die führenden Priester und Schriftgelehrten hörten, was Jesus sagte. Weil sie Angst vor ihm hatten, suchten sie nach einer Möglichkeit, ihn umzubringen. denn die Volksmenge war begeistert über seine Lehre. Am Abend verließ Jesus und seine Jünger die Stadt wieder. Früh am nächsten Morgen kam Jesus und seine Jünger wieder an dem Feigenbaum vorbei. Sie sahen, dass er bis in die Wurzel abgestorben war. Da erinnerte sich Petrus und sagte zu Jesus: Rabbi, sieh nur, der Feigenbaum, den du verflucht hast, er ist abgestorben. Jesus antwortete ihnen: Glaubt an Gott. Amen, das sage ich euch. Wenn jemand zu diesem Berg sagt: Auf, stürz dich ins Meer, und wenn er dabei in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern fest daran glaubt, dass eintrifft, was er sagt, dann wird es für ihn geschehen. Deshalb sage ich euch: Für alles, worum ihr im Gebet bittet, gilt, glaubt fest daran, dass ihr es bekommt. Dann wird es euch geschehen. Wenn ihr euch hinstellt, um zu beten, dann vergebt dem Menschen, gegen den ihr etwas habt. Dann wird euch euer Vater im Himmel auch eure Verfehlungen vergeben. Ihr dürft da hocken. In der Vorbereitung für heute habe ich darum gerungen, was soll ich, was ist die Message, wie soll ich das heute machen. Und ich habe aufs Herz bekommen, mit euch ein bisschen durch meinen Vorbereitungsprozess von der Bibel, also von der Predigt von heute durchzugehen. Ich denke, ich nehme es euch mal in eine rohere Fassung von einer Predigt von mir mit rein. Wir werden zusammen ein bisschen Fragen an den Bibeltext stellen und versuchen, Antworten zu finden. Genau, darum, wenn du die Bibel dabei hast, lass doch auf, es hilft vielleicht, wenn man ich kann darum umlesen, ich werde aber die Verse immer eingeblendet haben, wo wir darüber reden. Jetzt vielleicht zum Neuen in Erinnerung rufen, was haben wir letzte Woche gehabt. Der Benni, unser Pastor, hat letzte Woche über die Verse 1 bis 11 geredet. Dort ist Jesus auf dem Esel in Jerusalem eingeritten. Die Leute haben ihm gejubelt mit Palmzweigen. Der Sohn Davids willkommen geheißen. Und dann ist er im Tempel. Und dort lesen wir irgendwie nichts mehr von den Leuten, sondern er ist einfach allein, schaut sich alles an. Geht am Abend wieder raus, Richtung Bethanien schlafen. Und Benni hat so ein bisschen zwei Arten zu reagieren aufzeichnen. Das Auftauchen, das Abtauchen von Blinden und von Sehenden. Und wenn du jetzt hier denkst, hä, was soll das? Du kannst auf YouTube all die Predigten nachhören. Ich empfehle das sehr. Ich tue jetzt nicht mehr dazu sagen. Aber es ist noch wichtig, Jesus war allein im Tempel, nachdem er dort eingezogen ist. Wir müssen vielleicht im Hinterkopf behalten, wenn wir jetzt hier der Tür gehen. Die ersten zwei Verse. Als sie Bethanien am nächsten Morgen verließen, bekam Jesus Hunger. Von weitem sah er einen Feigenbaum, der schöne Blätter hatte. Da ging er hin, um vielleicht auch Früchte an ihm zu finden. Aber als er hinkam, fand er nichts als Blätter, denn es war nicht die Jahreszeit für Feigen. Vers 12 haben wir schon die erste topaktuelle Anwendung. Gang nie ohne zu morgen aus dem Haus. Sonst hast du schon Hunger, sobald du die Türen zugetan hast. Hä? Nein, sag ich. Genau, Jesus hat Hunger und dann sieht er von weitem einen Feigenbaum, der grüne Blätter hat. Und denkt, ja, komm, wir gehen doch mal schauen, ob es Früchte dran hat. Aber es war gar nicht die Jahreszeit für Früchte. Und so, ich habe dort gedacht, was ist zum Geier, was soll das bedeuten? Warum geht er dort her und sieht, es hat, Früchte, es hat Blätter, aber keine Früchte? Und ich habe dann angefangen, dachte, okay, komm, jetzt mal googeln, wie funktionieren so Feigenbäume, wie läuft das bei denen? Und Feigenbäume, muss ich mir vorstellen, die wachsen und dann am alten Holz, also dem, was in diesem Jahr gewachsen ist, gibt es Feigen, die über den Winter anfangen zu reifen. Und die kann man schon vor der eigentlichen Endezeit am alten Holz, sollte man die sehen. Jetzt, Jesus ist eigentlich im Frühling auf Jerusalem gekommen, das Passafest ist im Frühling. Das heisst, er hat echt guten Grund, schon vor der Feigenerntezeit an den Baum zu schauen, ob es schon frühe Feigen dran hat. Heisst noch nicht, dass sie reif sind, aber es sollten zumindest so kleine Feigen dran hängen, die später mal richtige Feigen geben. Also es ist nicht ganz wahllos, dass Jesus dort herläuft, sondern wenn ein Baum Blätter hat, kann man davon ausgehen bei dem Feigenbaum, dass es auch Feigen, die vom letzten Jahr schon angefangen haben reifen, dran hängen. Übrigens, das ist mega cool, Feigenbäume können zweimal im Jahr Frucht tragen. Also die Feigen, die eben über Winter kommen, die kann man nachher so im frühen Sommer, so Juni, Anfang Juli, kann man die ernten. Und dann gibt es die zweite Fruchtfolge, die dann im Herbst reif ist. Ich so, falls ihr noch überlegt, den Baum zu pflanzen, dann würde es sich noch rentieren, glaube ich. Und bei Krise gibt es nur einmal. Jetzt aber, irgendwo ist da noch etwas mehr drin. Wir haben doch in letzte Woche davon gehabt, dass Jesus in den Tempel geht und sich alles anschaut. Und jetzt steht hier, er sieht einen Baum mit Blättern und geht her, um zu schauen, ob Frucht dran ist. Und mir ist da aufgefallen, ich glaube, Jesus, wir werden das sehen, wir mit der Tempelreinigung, wo ist das Gleichnis vom Feigenbaum, Jesus will etwas zeigen mit dem. Und vielleicht behalten wir das mal im Hinterkopf, wenn wir in den nächsten Vers hineingehen. Da sagte Jesus zu dem Feigenbaum, nie mehr soll jemand eine Frucht von dir essen. Und seine Jünger hörten es. Als ich das zuerst mal gelesen habe, dachte ich, das ist schon noch eine krasse Reaktion. Du weißt doch, es ist Frühling, du weißt doch, eigentlich müssen doch die Feigen noch nicht reif sein. Du kannst jetzt aber nicht das Gefühl haben, nur weil du Hunger hast, hat es jetzt dort eine Feige dran und du kannst jetzt dort essen. Aber irgendwie wirkt es so wahllos. Aber beim genauer darüber nachdenken, hat Jesus eigentlich vielleicht nicht unbedingt seinen Hunger stillen, sondern schauen, ist das ein fruchtbarer Baum? Und ein Baum mit Blättern ohne Früchte dran im Frühling ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass der niemand wird Früchte tragen. Und das ist der Grund, warum Jesus dann so heftig reagiert. Jetzt, wenn wir an Tempo denken, das... Sorry, ich muss anders. Ich habe mich gefragt, was der Feigenbaum genau bedeutet. Und wenn wir im Alten Testament durchlesen, ist der Feigenbaum oft ein Bild für das Volk Israel. Wenn er Früchte trägt, ist es ein guter Baum, der ist es wie ein Lob an Israel, der Frucht bringt. Und wenn die Propheten es brauchen, um sie zu kritisieren, dann sagen sie, ihr seid wie ein Baum, der keine Früchte trägt. Ein unfruchtbarer Baum. Und ich glaube, das ist genau das, was Jesus hier eigentlich anfängt anzudeuten, mit dem, dass er den Baum verflucht. Er sieht den Baum mit schönen Blättern, die gut wirken gegen aussen. Aber eigentlich ist es ein unfruchtbarer Baum. Und ich glaube, Jesus sagt mit dem eigentlich, will mit dem etwas andeuten, etwas an das Volk Israel andeuten, etwas kritisieren, vielleicht auch offenbar machen. Vielleicht ein kleiner Hinweis, warum ich auf das komme. Wenn wir die erste, im dritten Kapitel lesen, heisst es, wo die Menschen im Garten Eden waren und sich entschieden haben, ohne Gott zu leben. Sie haben den Apfel gegessen, sie haben sich versündigt gegen Gott. Heisst, sie haben gecheckt, dass sie blut sind. Sie haben gecheckt, dass sie nackt sind und haben sich aus Feigenblättern Schürze gemacht, um ihre Nacktheit zu verbergen. Und als das aufgefallen ist, habe ich gedacht, wow, okay, Feigenblätter sind auch gleich irgendwo etwas, hat es zu tun mit, wir verbergen, was uns eigentlich, unsere Unfruchtbarkeit oder eben unsere Scham verbergen. Das sind so Sachen, die mir aufgefallen sind bei den ersten drei Versen. Und er schlägt es direkt um und heisst, zurück in Jerusalem ging Jesus wieder in den Tempel. Dort fing er an, die Leute hinauszujagen, die im Tempel etwas verkauften oder kauften. Die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenverkäufer stieß er um. Er ließ nicht zu, dass jemand irgendetwas durch den Tempel trug. Jesus hat am letzten Tag, als er dort war, genug Zeit gehabt, um zu schauen, was geht denn in diesem Tempel so ab? Wie ist der Gottesdienst dort? Und es heisst, er kenne ihn beachtet. Er hat auch dem Trieb einfach zugeschaut. Und jetzt kommt er dorthin und macht, was er sich wahrscheinlich am letzten Tag vorgenommen hat. Jetzt kannst du mir vielleicht mal heute das Bild vom Tempel geben. Genau, das ist der Tempel. Ah, ich sehe hier. Genau, das ist der Tempel zur Zeit von Jesus. Also ungefähr. So haben sie das Modell nachgebaut oder eine digitale Zeichnung. Der Tempel, muss man vielleicht noch ein bisschen spezifizieren, warum ist das so wichtig? Für die Juden ist der Tempel das Zentrum von ihrem Gottesdienst. Das ist der Ort, wo Gott wohnt. Das ist der Ort, wo sie Opfer bringen können, um von ihren Sünden befreit zu werden. Es ist der Ort, wo Gottesdienst stattfindet. Es ist wie das religiöse und kulturelle Zentrum vom Volk Israel. Alle gehen einmal im Jahr zumindest dorthin. Eigentlich im besten Fall der gute Jubel ist dreimal im Jahr zu den hohen Festtagen. Das ist der Tempel. Jetzt, wenn wir hier lesen, dass Jesus Taubenverkäufer und Geldwechsler Tische umgestossen hat, dann fragt man sich ja vielleicht, okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen gross. Ich habe das Gefühl gehabt, er hat echt den Tempelhurti auf den Ring gestellt. Aber das Teil ist riesig. Also Jesus, seine Tempelreinigung hat sich wahrscheinlich einfach auf einen kleineren Bereich vom Tempel beschränkt. Jetzt, vielleicht kurz zum Erklären, wie der Tempel aufgebaut ist. Das ist das Allerheiligste. Hier kommen nur Priester rein. Einmal im Jahr ins Allerheiligste Sinne und das Heiligtum ist echt, genau, das sind Priester, die machen ihren Dienst. Im Vorhof, da drum herum, das ist der Vorhof der Männer. Dort haben nur die jüdischen Männer rein dürfen. Dort sind die Altäre und dort wird das Opfertier geschlachtet. Das hier ist der Vorhof der Frauen, der jüdischen. Und hier drumherum ist der Vorhof der Nationen oder der Vorhof der Heiden. Dort haben alle anderen auch her dürfen, die nicht Juden sind. Dort hat man einfach rein dürfen, auch um, dass die ihr Gebet machen konnten. Jetzt, der Markt, den Jesus auf den Ring gestellt hat, der war hier aussen durch. Hier aussen hatte es Stände, wo Leute Geld gewechselt haben, wo Leute ihre Tiere verkauft haben als Opfertier. Und jetzt vielleicht, ja, warum macht Jesus das? Ich hatte immer das Gefühl, Jesus tut bei der Tempelreinigung gegen Kommerz Aufstand, sagt, das ist Unrecht, hier sollte nur gebetet werden. Aber ich glaube, das ist zu oberflächlich. Weil, wenn du, stell dir vor, du bist ein Israelit, du wohnst am Arsch der Welt, irgendwo im israelitischen Hinterland und hast irgendwie 4 Tagesreise, bis du beim Tempel bist. Und dann heisst es zu mir, es ist ein makelloses Tier mitnehmen zum Schlachten, sonst nimmt Gott das nicht als Opfer. Ja super, was mache ich denn, wenn es unterwegs angefallen wird oder stockelt, das Bein bricht oder was auch immer? Dann ist ja dein Opfer kaputt. Darum haben sie angefangen und gesagt, okay, wir machen doch dort einen Merit, dann verkaufen wir zum Opfer geeignete Tiere, dann kannst du daheim eines von deinen Viechern verkaufen, nimmst das Geld mit und kaufst dort ein neues. Ist doch top. Ist auch nichts Verwerfliches dran eigentlich. Das genau gleiche mit dem Tempelgeld, das sie dort gewechselt haben. Der Mose hat gesagt, ihr sollt für eine Tempelabgabe machen, etwas Ähnliches wie der Zehnt heute. Und es hat auch Juden gegeben, die haben im Ausland gewohnt. Die haben vielleicht nur Euro gehabt, keine Schweizer Franken. Und die Tempelwährung war eben noch eine spezielle Währung. Das heisst, die hast du nicht einfach überall bekommen. Also irgendwo hast du dann müssen, dein Geld können umwandeln, tauschen, damit du dann auch kannst etwas zahlen, wo sie andere Währungen gar nicht angenommen haben im Tempel. Also eigentlich ist das etwas Gutes, aber Jesus geht dort hier rein und schießt die Sache um. Warum macht er das? Vielleicht finden wir eine Antwort darauf, wenn wir einen Vers weitergehen. Er lehrte die Leute, die dabei waren, und erklärte ihnen, steht nicht in der Heiligen Schrift, mein Haus soll als Gebetshaus für alle Völker bekannt sein. Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Das sind jetzt 2 Ausschnitte aus dem, was wir in der Lesung hatten. Und jetzt wird es ein bisschen konkreter, warum macht Jesus, was er macht. Und vielleicht müssen wir für das kurz einen Überblick machen. Ui. Über die Geschichte von Israel. Ganz kurz ein Abriss. Also, am Anfang hat Gott die Welt geschaffen. Und mit der Welt der Mensch für Beziehung mit ihm. Der Mensch hat sich aber entschieden, ich will nicht mit Gott, ich will ohne Gott. Er hat die Beziehung gebrochen, nennt man Sünde, und hat gefunden, ich will meinen eigenen Weg gehen. Gott aber hat gesagt, hey, ich kann das nicht ertragen, ich habe Menschen gemacht für Beziehung und sie haben ihre Sünde Tür und Tor aufgetan und die Sünde droht, die ganze Welt zu zerstören. Und dann kommt hier die Sintflut. Das ist das erste Mal, wo Gott sagt, ich mache dieser Sünde mal einen Schnitt. Der einzige Gerechte, Noah und seine Familie, wird gerettet auf der Arche, hier oben drauf. Aber alle anderen werden vernichtet und somit auch die Sünde. Aber Gott verspricht nachher und sagt, ich mache es nie mehr so, ich suche einen anderen Weg. Und dann fängt die Geschichte von Israel an. Da kommt zuerst der Abraham. Wie zeichnen wir den? So. Das ist der Abraham, hat er vielleicht einen Bart gehabt. Abraham gibt dir das Versprechen und sagt, ich will durch dich die ganze Welt, alle Nationen wieder segnen. Du sollst ein Segen sein für alle Nationen. Aus dem Abraham raus kommt dann das Volk Israel. Das sind dann ganz viele Töckchen. Genau. Und mit denen schließt Gott einen Bund an seinem Berg. Da ist die Wolke drauf. Genau, dort bekommen sie die 10 Gebote. Und Gott sagt euch, ich habe euch auserwählt als mein Volk. Und er gibt ihnen den Auftrag, ihr sollt ein Licht sein für die Nationen. Genau. Dort bekommen sie auch den Tempel. Also dort war es einfach mal ein Zelt, wo Gott drin gewohnt hat. Später, als sie dann ein eigenes Land hatten, haben sie eben das Teil gebaut, das ihr vorhin gesehen habt. Zuerst ein kleineres. Und das ist dann der zweite Tempel, ein grösserer. Aber das war das, wo Gott gesagt hat, ich will mit euch sein und ich will euch segnen. Und durch euch, ihr sollt das Licht sein für die ganze Welt, für alle Nationen. Und dort kommt jetzt der erste Teil, oder? Er hat gesagt, der hier steht nicht in der Heiligen Schrift, mein Haus soll ein Gebetshaus sein für alle Völker. Und das ist der erste Kritikpunkt, den Jesus eigentlich mit dem dort hier macht. Er sagt, ich habe euch, Gott hat euch nicht seine Gegenwart, sein Haus, sein Tempel gegeben, damit ihr das egoistisch für euch behaltet. Sondern es ist dazu gedacht, dass alle Völker kommen dürfen. Aber in dem, dass ihr das Gefühl habt, wir sind auserwählt und unser Gottesdienst ist richtig und alles andere, sind einfach, die werden irgendeinmal vernichtet werden im Endgericht, die haben nichts mehr zu sagen. Und das war die Haltung der Juden. Und das sieht man auch an dem, was ich vorher gesagt habe, im Tempel. Vielleicht kannst du das Bild noch einmal bringen. Vom Tempel. In dem, dass sie gesagt haben, okay, dort, wo Gott wohnt, da sind nur mehr Juden, hier innen. Dort, wo Opfer passieren können, dort sind nur mehr. Wir dürfen opfern, wir dürfen Sündenvergebung erleben, wir dürfen in die nächste Nähe von diesem Gott hineinkommen. Aber die Heiden, alle anderen Völker, die Interesse haben an diesem Gott, die müssen hier aussen bleiben. Die dürfen zwar schon schauen, aber das ist auch easy, wenn wir dort noch eine Merit herentun, dass andere ihre Opferviecher kaufen können. Das ist noch easy, wenn wir dort hier noch ein bisschen Geld wechseln. Das spielt ja nicht so raus, es sind nur die Heiden. Es sind nur andere Völker, es sind keine Juden. Und Jesus kritisiert eigentlich als erstes genau die Haltung, die sagt, wir schließen euch aus, nur wir sind die Auserwählten. Und sagt, ihr habt das falsch verstanden. Euer Dienst, der Tempel ist nicht einfach für euch, sondern es soll ein Gebetshaus sein für alle Völker. Und der zweite Punkt, den Jesus kritisiert mit dieser alttestamentlichen Stelle von Jeremia, mit der Räuberhölle, der war ein bisschen tricky. Da habe ich gedacht, was will er jetzt mit dem sagen? Aber wenn man das Kapitel im Jeremia liest, ich lese euch sonst noch eine Schurte vor, ist übrigens mega lustig, das Kapitel im Jeremia hat auch den Titel «Die Tempelrede». Und Jesus sagt das auch im Tempel. Also da ist ganz viel Absicht dahinter. Und ich würde dir Tipp geben, nach dieser Predigt heimgehst, lese Jesaja 56 und Jeremia 7 Mal durch mit dem, was wir heute Morgen haben im Hinterkopf. Das ist draussen, die fast hingern. Das ist richtig cool. Genau. Verlasst euch nicht auf das verlogene Gerede. Der Tempel des Herrn ist doch hier. Der Tempel des Herrn wird uns schützen. Ja, hier ist der Tempel des Herrn. Nein, es ist ganz anders. Ihr müsst euer Verhalten ändern und Gutes tun. Bei euch soll es gerecht zugehen. Das ist der Anfang der Tempelrede von Jeremia. Und dort am Schluss kommt es dann, wo Jesus sagt, das ist eine Räuberhölle geworden. Was sagt er jetzt mit dem? Er kritisiert nicht nur die Haltung, die sagt, alle sind ausgeschlossen und wir sind eingeschlossen, sondern auch, die Juden hatten das Gefühl gehabt, Gott ist ja mit uns ist ja vergeben, wir sind ja rein, wir sind ja heilig, das heilige, auserwählte Volk. Und er hat das Gefühl gehabt, nur weil der Tempel bei ihnen ist, weil Gott bei ihnen wohnt, sind sie safe. Und darum passt das Wort Räuberhölle so mega gut dorthin. Weil in einer Räuberhölle verstecken sich die Räuber. Die Räuber suchen dort Schutz. Und er sagt eigentlich, ihr wägt euch in falscher Sicherheit. Ihr habt das Gefühl, im Tempel seid ihr safe. Ihr habt das Gefühl, nur weil Gott hier ist, seid ihr safe. Ihr seid fein raus. Aber ihr müsst euer Leben ändern. Und wenn ihr das nicht macht, geht es euch genau gleich wie allen anderen. Also er hat eigentlich die Äußerlichkeit vom Gottesdienst angeprangert mit dem. Dass sie österlichen Gottesdienst machen, aber innen im Herz passiert keine Veränderung. Innen im Herz passiert genau gar nichts. Die führenden Priester und Schriftgelehrten hörten, was Jesus sagte. Weil sie Angst vor ihm hatten, suchten sie nach einer Möglichkeit, ihn umzubringen. Denn die Volksmenge war begeistert über seine Lehre. Und das zeigt etwas von dem, wer das am meisten Angst hatte vor dem wackelnden Stuhl. Jesus hat dem Stuhl von den Machthaber gesagt, mit dieser Aussage. Er hat gesagt, eigentlich, das ist schon lustig, Jesaja 56, kommt dann so ein kleiner Abschnitt von drei Versen, wo die falschen Hirten anprangert. Und vermutlich haben die Schriftgelehrten genau gewusst, wie es weitergeht nach dem Gebetshaus für alle Völker. Und haben genau gewusst, dass er sie ankreidet. Weil sie haben profitiert von dem. Die haben profitiert davon, dass alle sie auf Jerusalem kommen. Die haben profitiert von ihrer höheren Stellung, von ihrer Ehre, die sie haben bekommen, weil sie im Tempel dürfen arbeiten. Und die haben ganz besonders das Gefühl gehabt, sie seien etwas Besseres. Und darum haben sie ihn vorgetan. Weil Jesus hat an ihrem Stuhl gesagt, hat daran gesagt, dass sie ihre Position behalten können. Am Abend verließ Jesus und seine Jünger die Stadt wieder. Und jetzt kommen wir zu etwas Wichtigem, wo, also ja, mal schon wichtig. Der Benni hat das letzte Woche gesagt. Der Markus ist eigentlich der Actionstreifen, in Filmworten zu reden, von den Evangelien. Er ist so der Blockbuster, der sagt Schlag auf Schlag. Und bei Markus ist kein Satz überflüssig. So auch der nicht, der mich gefragt hat, ja, warum steht, er ist echt vor die Stadt rausgegangen. Ist irgendwie komisch, hätte ich können sagen, er geht wieder heim, geht schlafen auf Bethanien oder wie auch immer. Und ich habe mache gesucht, wo überall kommt die Redewendung vor die Stadt rausgehen. Und dann bin ich auf ein Kapitel gestossen, im 3. Mose, etwa der strengste zum Lesen, dort sind all die Gesetze und die Reinheitsgebote und mega mühsam. Und er ist jetzt das Kapitel, was man machen soll mit einem Haus, das von Aussatz befallen ist. Und das heisst, wenn Aussatz, also auch ein Bild zum Haus hast, musst du die Steine rausbrechen und die vor die Stadt rausbringen. Wenn es wiederkommt, dann musst du das ganze Haus abbrechen und alles, was von diesem Bild befallen ist, vor die Stadt raus an einen unreinen Ort bringen. Und wenn das Haus wieder rein ist, dann sollst du eine Taube opfern und eine andere Taube in diesem Blut tümpfen. Das ist mega grusig, was die machen müssen. Und dann die Taube vor der Stadt aus wieder freilassen, die noch lebendige. Und ich dachte, hä? Krass, wir reden hier von einer Tempelreinigung. Und dann kommt so ein kleines Sätzchen, das darauf hinweist, hey, wenn ein Haus von Aussatzbefall ist, nicht mehr rein ist, dann soll es reinigen und das Zeug raus vor die Stadt bringen, an einen unreinen Ort. Das ist echt so ein kleines Nugget, das ich denke, das war noch interessant. Das hat mich irgendwie gehittet, als ich das gestern herausgefunden habe. Genau, aber lesen wir weiter. Früh am nächsten Morgen kam Jesus und seine Jünger wieder an einem Feigenbaum vorbei. Sie sahen, dass er bis an die Wurzel abgestorben war. Da erinnerte sich Petrus und sagte zu Jesus, Rabbi, sieh nur, der Feigenbaum, den du verflucht hast, er ist abgestorben. Er dachte, wow, du bist schon ein Schnellmerker. He? Unglaublich. Aber wieder, auch hier, eigentlich ist es so unnötig, dass der Markus das so ausführt, aber gleich ich glaube, er will hier einen Punkt machen und sagen, hey, ich glaube, Petrus ist auch jetzt 20 Jahre gefallen. Jesus läuft an diesem Feigenbaum vorbei, sieht, dass er zwar gegen aussen gut wirkt, aber keine Früchte trägt und verflucht ihn. Am nächsten Tag ist er bis auf den Boden eben abgefault. Jesus geht in den Tempel, prangert die Äußerlichkeit des Tempels an und zeigt auf, dass er eigentlich ein fruchtloser Gottesdienst ist. Und was ist mit dem Tempel passiert, 70 nach Christus? Er ist Boden eben glatt gemacht worden. Wo die Römer Jerusalem eingenommen haben, heisst, dass sie keinen Stein auf dem anderen haben gelassen. Und zwar, weil der Tempel brennt, den sie haben, und die haben das alles in Brand gesteckt und die Goldverzierung innen sind geschmolzen und zwischen die Steine hineingelaufen. Und damit sie das Gold wieder holen konnten, haben sie jeden Stein vom Tempel abeinander abgenommen, dass sie alles Gold herausnehmen konnten. Also der Tempel, dem wird genau das Gleiche passieren. Und vermutlich hat der Petrus den Link gemacht. Vermutlich hat der Petrus gecheckt, wow, okay, wir sind immer noch in der gleichen Story. Das, was vorher passiert ist, gestern, hat etwas mit heute zu tun und es hat etwas mit dem, was zwischen passiert ist, zu tun. Es hat etwas zu tun mit dem, was Jesus im Tempel gemacht hat. Und vermutlich hat der Petrus das nicht einfach so als saloppe Feststellung gesagt, sondern vielmehr unsicher und zitternd, weil, ja, aber wenn du den Feigenbaum verflucht hast und der stirbt ab und du gestern im Tempel etwas Ähnliches gemacht hast und der Tempel stirbt ab, was machen wir denn? können wir da überhaupt noch etwas machen, damit wir rein sind vor Gott? Was machen wir denn mit unseren Sünden? Wo gehen denn die her? Was ist mit unserer Beziehung zu Gott? Und ich glaube, all das schwingt mit in dieser Frage von Petrus. Er sagt, du hast den verflucht und der ist abgestorben. Schau mal, krass. Jesus antwortete ihnen, glaubt an Gott. Amen, das sage ich euch. Wenn jemand zu diesem Berg sagt, auf, stürz dich ins Meer, und wenn er dabei in seinem Herz nicht zweifelt, sondern fest daran glaubt, dass eintrifft, was er sagt, dann wird es für ihn geschehen. Wer von euch hat schon mal probiert, den Berg zu versetzen? Ja, Miri hört auf, ich weiss. Wie hat sie geheißen? Binshalden. Sie ist noch der, was sie vorher war, oder? Aber es ist doch oft so, wenn man sagt, wir wollen kindlich glauben, dann nimmt man das wörtlich und sagt, das kann passieren. Und dann passiert es nicht. Was passiert mit uns? Und ich habe mich dort schon auch gefragt und dachte, also, ich meine, Jesus hat ja den Berg auch nicht einfach so versetzt. Er hat gesagt, er könnt und es passiert, aber er hat es nicht einfach gemacht. Was bedeutet denn das? Und wirklich dem knack im Fall bis heute ein bisschen dort fixe Aussage zu sagen, was Jesus wirklich meint. Aber ich denke, dass uns das hier, das Sandwich, wiederum helfen kann. Muss ich so oft in Gefahr, den Satz zu nehmen, zu sagen, okay, ich gehe jetzt einen Berg versetzen. Aber was hat Jesus eigentlich im Kontext gemeint? Ich glaube, einerseits ist eine Antwort auf die Unsicherheit von Petrus, der sagt, ja, was soll denn mit meinem Sündenberg? Wo kann ich meine Sünden denn noch loswerden? Es gibt ja keine Möglichkeit mehr. Das ist ja wie ein unüberwindbarer Berg. Berge, wenn das Sprichwort Berge versetzen, kommt ja von der, dass man Unüberwindbares kann überwinden. Und Jesus sagt ja eigentlich, hey, glaub an Gott. Das ist das erste Ding, was er sagt. Glaubt an Gott. Also die Unsicherheit von, was soll ich mit meinen Sünden? Glaub an Gott. Und dann wird der Berg von der Sünde weichen. Und das kann Jesus nur sagen, weil er genau weiss, dass er die Lösung wird bringen für das. Aber gleichzeitig ist es auch sehr spezifisch, weil Jesus sagt, wenn jemand zu diesem Berg, nicht zu irgendeinem Berg, sondern zu diesem Berg, und ich nehme an, wenn sie wieder beim Feigenbaum waren, haben sie Jerusalem schon gesehen, könnte auch sein, dass Jesus sagt, hey, der Berg von ungerechtem, äusserem Gottesdienst, von Ausnutzung, von Verhinderung, dass Leute zu Gott kommen können, von Machtmissbrauch, von religiösem Einfluss, Missbrauch, der wird weichen. Aber nicht durch menschlichen Aufstand, sondern im Gebet. Deshalb sage ich euch, für alles, worum ihr im Gebet bittet, gilt, glaubt fest daran, dass ihr es bekommt, dann wird es euch geschehen. Wenn ihr euch hinstellt, um zu beten, dann vergebt den Menschen, gegen den ihr etwas habt. Dann wird euch, euer Vater im Himmel, auch eure Verfehlungen vergeben. Vers 24 ist wieder genau das Gleiche. Alles, was ihr darum betet, das werdet ihr bekommen. Wer von euch hat schon alles bekommen, was er darum gebeten hat? Ich nicht. Ist das falsch? Lügt die Bibel? Ich glaube nicht. Ich denke, es hat wirklich mit dem zu tun, wir müssen lernen, die Bibel im Kontext zu lesen. Und zwar im Kontext von allem. Und nicht einen Vers rauszunehmen und den einfach so drauf herumzuhämmern. Weil das Problem ist, wir machen uns meistens selber kaputt mit dem. Aber Jesus sagt hier, alles, worum ihr im Gebet bittet, werdet ihr bekommen. Glaubt fest daran, dann werdet ihr es bekommen. Und er kommt der Teil, wo er sagt, wenn du aber noch etwas gegen jemanden hast, etwas Unvergebnis, dann vergib es, weil dann wird Gott dir auch vergeben. Ich verstehe das so, dass Jesus eigentlich in diesem ganzen zweiten Teil hier eine Antwort darauf gibt, was ist denn, wenn der Tempel mal nicht mehr ist. Weil man kann die Tempelreinigung, wo er dort die Tische umschiessen und Vögel freilassen und so, kann man so anschauen, das hat eine kurze Pause gegeben, in die Möglichkeit, Opfer zu bringen, können Sühne zu bewirken in den, für meine eigenen Sünden. Das war heute kurz Chaos, da konnte niemand können Geld tauschen, niemand können ein Opfertier kaufen und einfach wieder seine Sünde in die Ordnung tun. Und ich glaube, Jesus wollte zum Nachdenken bringen, was ist, wenn eure religiöse Sicherheit wegfällt? Wo geht ihr die holen? Und er wollte eigentlich ermutigen und sagen, hey, wenn es dir wirklich ernst ist mit Vergebung bei Gott, mit deiner Beziehung zu Gott, dann musst du nur darum bitten, selber vergeben und es wird dir gegeben werden. Das war jetzt vielleicht ein bisschen viel gewesen, ja? Aber bevor ich vielleicht noch ein paar Gedanken dazu gebe, was jetzt das für dich heute bedeuten könnte, werde ich dich herausfordern, dir den Gedanken selber mal zu machen. Wir sind jetzt recht klumpig und so ein bisschen steif durch die Verse durch. Und ich habe das ein bisschen, doch ein bisschen bewusst gemacht. Weil Jesus hat äußerlichen Gottesdienst angeprangert. Und dann habe ich gefunden, dass ich hier nicht mit einer geschliffenen Predigt auftreten. Sondern das Wort Gottes auch selber für sich zu reden. Und ich werde dir jetzt die Chance geben, nimm dir kurz 1, 2, 3 Minuten und denk über das Gehörte nachher und frag dich mal, was würde Jesus heute machen? Wo würde Jesus heute Gott Tisch umkehren? Wo würde Jesus heute sagen, das ist ein Gebetshaus, nicht eine Räuberhölle? Was würde Jesus heute anprangern? Vielleicht in deinem Leben, vielleicht aber auch bei uns als Gemeinde, vielleicht bei uns als Schweiz. Wir nehmen diese Minute, vielleicht kannst du langsam noch einmal durch den Text durchklicken, dass die weiss, noch einmal durchlesen dürfen. Und Heilige Geist, ich bete, dass du jetzt zu jedem Einzelnen redest, auf deine Art und Weise. Und was er oder Segen braucht. Ihr seid das Licht der Welt. Du bist das Licht der Welt. Du hast den gleichen Auftrag, wie Israel hatte. Und ich werde dir die Frage stellen, wie sieht es um deinen Gottesdienst aus? Du bist ein Tempel vom Heiligen Geist. Geht es dir nur um Äußerlichkeiten? Dass das Leben nach aussen gut aussieht? Dein Christsein nach aussen gut aussieht? Oder trägst du wirklich Früchte? Das ist eine herausfordernde Frage, ich weiss. Aber es lohnt sich, die, glaube ich, ernsthaft zu stellen, weil Jesus stellt sie hier den Juden und ihrem Gottesdienst und ihrem Tempel. Und ich glaube, dass er so dir stellt mit deinem Tempel. Und gleichzeitig ist da eine mega Ermutigung drin, weil Jesus sagt, der Tempel wird fort sein und ihr könnt definitiv gar nichts mehr machen, um mit Gott im Reinen zu sein. Haben sie schon vorher nicht können, aber dann ist es erst recht bewusst worden. Und das gilt auch für dich. Du kannst nichts tun, um mit Gott, dem Vater, im Reinen zu sein. Aber Jesus hat alles da. Er hat am Kreuz sein Leben hergegeben, das einmalig, ewig gültige, perfekte Opfer. Und dir eine Beziehung gibt zu dem Vater im Himmel. Und ich glaube, dass der Heilige Geist heute Morgen ganz spezifisch wird Sachen reinigen in dem Leben von uns. Und die Band darf hochkommen. Und ich möchte euch ermutigen, nehmt ihr im Worship Zeit, zum Fragen, ja, was sollte in meinem Leben vielleicht rein werden? Und lass die Tempo vom Heiligen Geist reinigen. Damit du einen lebendigen und fruchtbaren Gottesdienst leben darfst, wo die Menschen sehen, es gibt einen lebendigen Gott. Dass du das Licht darfst sein für die Menschen um dich herum. Und Menschen dürfen sehen, es gibt einen Gott, der lebt. Einen Gott, der Beziehung zu Menschen hat. Vater, ich danke dir, bist du da und hast du zu jedem Einzelnen das, was er oder sie braucht. Amen.